Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Philipp Woltmann. Er arbeitet als Redakteur vorwiegend fürs Fernsehen und hier insbesondere für die Kulturzeit auf Dreisat und die Terra Mater Studios in Wien. Darüber hinaus bestreitet er als freier Journalist immer wieder Recherchen für unterschiedliche Medien. Anlassfall für dieses Gespräch ist eine Geschichte für den Medienwatch-Blog Kobuk, die in Kooperation mit dem Bühneneingang entstanden ist. Es geht um die Lieblingsmedien großer österreichischer Kulturfestivals, konkret um sogenannte Medienkooperationen und ihre potenziellen Auswirkungen auf das redaktionelle Geschehen. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, ob KulturjournalistInnen noch genügend Distanz zum Gegenstand ihrer Berichterstattung haben, und wir hören, was die Verantwortlichen dazu zu sagen haben. Lieber Philipp, danke, dass du bei mir im Studio bist.
Vielen Dank für die Einladung, Fabian.
Ich möchte mal beginnen mit der Information, woher wir uns kennen und wie das entstanden ist. Du hast mir netterweise mal geschrieben in Bezug auf den Bühneneingang, hast dich da mal gemeldet, wir haben uns dann auf einen Café getroffen und das Gespräch hat sich sehr schnell fokussiert auf dieses Thema Kunst- und Kulturberichterstattung, Kulturjournalismus, Nähe, Distanz und so weiter und so fort. Und du hast dann einmal in einem Nebensatz gesagt, das wäre eigentlich einmal eine tolle Kobuk-Geschichte. Das werde ich ja, glaube ich, einmal anpacken. Und ich habe gesagt, wenn du das tust, dann denk bitte an den Bühneneingang und lass uns da teilhaben. Ich habe dich dann noch einmal vor nicht allzu langer Zeit angerufen, habe gesagt, ich würde gerne verstärkt den Bühneneingang auch öffnen für andere JournalistInnen und würde mich freuen, wenn du da was machst. Und so kam das dann zustande. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist richtig zusammengefasst. Das Gespräch hat sich ja wirklich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr auf dieses Thema, so ist darauf zugelaufen. Und ich habe auch direkt danach dann mit den Verantwortlichen bei Kobuk gesprochen oder geschrieben. Wir haben so ein bisschen schon vereinbart gehabt, wir warten jetzt mal aufs nächste Jahr und gucken dann mal, bis wir wieder in den Festspielsommer reinkommen, ob wir dann was gemeinsam machen können.
Bevor wir wirklich in Medias Res gehen, kannst du so ein bisschen mal skizzieren deine Arbeitsschwerpunkte bei der Kulturzeit und bei anderen Medien? Worauf bist du da spezialisiert? Was ist das Spektrum deiner Geschichten und deiner Berichterstattung?
Wenn ich das so genau sagen könnte, für die Kulturzeit arbeite ich seit 2017, habe als Student dort angefangen, und habe als Researcher und Fact-Checker dort gearbeitet, viel im Sendungsteam mitgearbeitet. Und wenn ich für die Beiträge mache, dann geht's insbesondere um gesellschaftspolitische Themen. Ich mache da relativ wenig, kümmere mich selten um wirklich die Hochkultur. Da sind andere Leute für verantwortlich. Wir haben unsere Literaturexpertinnen, unsere Theaterexpertinnen. Und ich fühle mich so in diesen sozialen Übergängen von Sozialem und Kultur eigentlich ganz wohl.
Die Kulturzeit hat ja ihre Hauptredaktion in Mainz, ist das richtig?
Genau.
Das heißt, du pendelst zwischen Wien und Mainz?
Genau, oder? Ich fahre einfach hin und wieder mal nach Mainz, sonst mache ich Beiträge aus Wien zum Beispiel für die Kulturzeit. Ja.
Gut, verstanden. Dann stellt sich für mich jetzt als zweite Frage, warum hat dich dann just dieses Thema so angesprochen? In Neudeutsch würde man sagen, warum hat es dich getriggert? Was war da dran, dass du gesagt hast, okay, da möchte ich mal tiefer eintauchen, das möchte ich Kobuk vorschlagen und dann in einer Bühneneingangfolge quasi mit einem, auch Neudeutsch, Deep Dive ausrollen?
Also auf einer inhaltlichen Ebene hat sich das schon während des Studiums ergeben, dass ich für Kobuk gearbeitet habe. Und habe das auch danach immer weiter ein bisschen verfolgt, auch weil, als ich nach Österreich gekommen bin, gerade diese Sache mit der Inseratenkorruption und so sehr groß war und ich diesen Schwerpunkt einfach sau interessant fand von Anfang an, wie kann das sein, dass Medien und Wirtschaft oder Geldgeber insgesamt so verwoben sind. Ich hatte das in Deutschland nie so wahrgenommen, was nicht bedeutet, dass das dann nicht auch der Fall ist. Und das Zweite, wieso mich das Thema so gejuckt hat, direkt auf Kultur bezogen, ist, ich habe mal in einer Redaktion gesessen und da hat ein Redakteur zu uns gesagt, wir waren in einer Runde zusammen und ein Redakteur hat zu uns gesagt, es gäbe in Österreich einen Schulterschluss zwischen Medien und der Kultur. Und wir haben den alle ganz verblüfft angeguckt, weil wir das Selbstverständnis nicht ganz verstanden haben. Ein Schulterschluss würde für mich bedeuten, wir schließen uns zusammen, wir arbeiten zusammen für das gleiche Ziel. Das geht vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt, aber eigentlich versucht man sich im Journalismus mit den Sachen, über die man berichtet, nicht unbedingt gemein zu machen. Und das hat mich getriggert.
Mhm. Ist im Übrigen auch ein Punkt, über den ich mir im Bühneneingang schon öfters mit unterschiedlichsten Gästen Gedanken gemacht habe. Durchaus auch manchmal, sage ich jetzt mal, ergebnisoffen, weil natürlich die Grenzziehung manchmal schwierig ist. Du hast ja gesagt, bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also wo ist dieser Punkt? Und ich habe auch bei dir sehr früh gespürt, dass du extrem vorsichtig bist bei diesem Thema. Also dass du dich davor hütest, eine Vorfestlegung zu machen, dass du auch sehr vorsichtig umgehst mit den konkreten beispielsweise Namen, die du da dir genauer anschaust, weil du sagst, letztendlich dürfen wir nicht in die Falle treten für die schnelle, lustige Geschichte, jemanden zu diffamieren. Das ist oft ein Grenzgang und den müssen wir jetzt ausloten. Habe ich das richtig verstanden?
Das würde ich schon so sagen. Ich meine, wir haben gerade in dem Fall jetzt nicht mit den ganz, ganz großen Versäumnissen zu tun. Für andere Recherchen für Coburg habe ich das ganz anders gesehen. Also wie der Kurier zum Beispiel über den Anteilseigner Benko berichtet hat oder wie die Krone über den Unternehmer Theuner berichtet hat, da würde ich sagen, da war ganz klar Smoking Gun und da kann man diesen betreffenden Verlagen und Zeitungen einen großen Vorwurf machen. Aber trotzdem muss man halt immer vorsichtig sein, weil wir, glaube ich, auch in einer Zeit leben, in der das Medienvertrauen teilweise auch extern stark untergraben wird. Und solange Medien sich versuchen, unabhängig zu arbeiten, transparent machen, wie sie arbeiten und von wem sie Geld bekommen. Und dafür gibt es in Österreich schon ganz gute Regeln. Ist das alles nichts, wo man jetzt anfangen muss, ein Riesenbashing zu betreiben.
Mhm. Hast du eigentlich auch so etwas gefühlt wie Angst vor so einem Art Nestbeschmutzungsvorwurf? Also ich höre das oft von so Medienwatch-JournalistInnen oder auch insgesamt von JournalistInnen, die sich dann ein bisschen befassen mit Missständen oder Problemen in der eigenen Profession, dass da schon dann eine gewisse Bubble-Ächtung eintritt. Ist das etwas, was dich umtreibt? Lässt sich das völlig kalt? Wie gehst du damit um?
Ich habe das Gefühl, dass es mich eher dazu anspornt, genauer zu arbeiten, weil ich weiß, dass die Leute, über die ich jetzt berichte, bei Zeitungen auch ziemlich gut darin sind, über Dinge zu berichten und zu differenzieren. Es hat in vergangenen Recherchen durchaus Rückmeldungen gegeben, wenn ich zu Stellungnahmen angefragt habe, die nicht besonders freundlich waren. Da kommt man dann schon mal kurz ins Schwitzen. Aber auch in diesem Fall waren alle super freundlich und zuvorkommend eigentlich. Und deswegen habe ich in diesem Fall das Problem jetzt nicht so.
Mhm. Lass uns an den Anfang der Geschichte gehen, als du begonnen hast, Coburg das vorzustellen, das Thema zu pitchen. Mhm. Du hast ja mir erzählt oder hast da auch transparent gemacht, dass die im ersten Moment gar nicht so darauf aufgesprungen sind, also dass die so ein bisschen Zweifel hatten, ob da wirklich was Systemisches, eine systemische Kenntnis rauszuholen ist, ne?
Naja, das Problem ist halt immer, was für Vergleichsgrößen haben wir? Und wenn ich jetzt zum Beispiel über den Unternehmer Theuner berichte, hatte ich seinen E-Mail-Verkehr mit dem Verleger Dichand vorliegen und ich konnte abgleichen, wie entwickelt sich die Berichterstattung, quasi parallel zu diesem E-Mail-Verkehr. In diesem Fall in der Kultur habe ich das nicht. Ich hatte habe keine internen Unterlagen, keine geleakten Dokumente. Wir arbeiten einfach mit dem, was öffentlich zugänglich ist. Aber es gibt immerhin Geldflüsse. So. Und wenn man das schafft, die Geldflüsse zu betrachten und eine veränderte Medienberichterstattung dabei zu sehen, dann ist das, würde ich sagen, schon ein Thema, über das man sprechen kann. Und davon hat sich dann auch Coburg überzeugen lassen. Genau.
In deinem Text, der ja parallel zum Erscheinen vom Bühneneingang eben auf Coburg auch erscheinen wird, stellst du schon fest, dass die Grenzen zwischen Werbung und Redaktion in der Kulturberichterstattung verschwimmen? Und es hat schon noch eine Besonderheit, nämlich normalerweise oder in den allermeisten Fällen geraten die sogenannten Boulevardmedien ins Visier. Also man hat Zeitungen da am Radar, die jetzt nicht unbedingt für Qualitätsjournalismus stehen und wo diese Verbindung in den Köpfen der Menschen, zumindest in den Köpfen von Menschen, die sich viel mit so Medien und medienkritischen Themen auseinandersetzen, die lässt sich leichter herstellen irgendwie. In deinem Fall geht es aber tatsächlich um Qualitätsmedien. Also du hast dir angeschaut, schwerpunktmäßig Standard und die Presse. Ne? Kannst du einfach einmal kurz skizzieren, was war der Gegenstand deines Berichtes und was ist da im Großen und Ganzen rausgekommen?
Also ich habe die Verbindung von den Salzburger Festspielen und der Presse habe ich einfach quasi im Medientransparenzgesetz nachgeschaut. Da kann man die Geldflüsse beobachten. Da gab es seit langem schon, also der Salzburger Festspielfonds gibt schon lange Werbegelder an die Presse weiter. Auf die Wiener Festwochen hast unter anderem auch du mich aufmerksam gemacht mit einer Medienkooperation, die irgendwie noch ganz besonders war. Und ich habe einfach geguckt, wie berichten diese Medien, wie gut schaffen sie es, die Trennung zwischen Einschaltungen, die von den Festspielen bezahlt wurden, und der redaktionellen unabhängigen Berichterstattung, also Rezensionen, Kritiken, Auseinandersetzungen mit Strukturen im Hintergrund und so, wie die sich zueinander verhalten. Und die größte Erkenntnis, würde ich sagen, daraus ist, gibt immer wieder personelle Überschneidungen. Ich kann nicht genau sagen, ob sich diese freien Autorinnen oder Autoren davon stark beeinflussen lassen und jetzt nur noch positive Berichterstattungen irgendwie über diese Festspiele machen. Das stimmt nicht und ich habe es nicht genau genug untersucht und weit genug untersucht, um das sagen zu können. Nur diese Autorinnen und Autoren, die über diese Festivals schreiben, in Anzeigen und in der redaktionellen Berichterstattung, die werden von den Redaktionen ein bisschen im Stich gelassen, was ihre eigene Unabhängigkeit angeht. Also es werden Konstellationen zugelassen in den Redaktionen, die eine unabhängige Berichterstattung nicht unbedingt fördern.
Das ist ein interessanter Punkt und den hast du jetzt sehr genau rausgearbeitet und den möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Das heißt, dir geht es in diesem speziellen Punkt nicht darum zu sagen, erstens, dass die nicht sauber gearbeitet hätten, das ist nicht der Vorwurf?
Genau, also das kann ich einfach aufgrund meiner Recherche noch nicht sagen, weil ich nicht inhaltlich tief genug und weit genug eingestiegen bin.
Und weil es wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, das wäre fast eine Sprachforschungsaufgabe. Ne? Wir können ja nicht reinschauen, wie die Genese einer Erkenntnis war.
Genau, aber ich kann schon, also der nächste Schritt, der inhaltliche Schritt wäre die Berichterstattung der Presse über die Salzburger Festspiele mit der Berichterstattung über die gleichen Festspiele mit anderen Zeitungen zu vergleichen.
Mhm. Ja. Du sagst auch nicht, dass die unter Anführungsstrichen Schuld oder die Kritik sich in allererster Linie gegen diese Autorinnen richtet, denn wir müssen auch festhalten, freie Autorinnen stehen unter einem großen ökonomischen Druck. Das heißt, die können jetzt nicht sagen, nein, ich schreibe nur den redaktionellen Teil, aber die Sonderbeilage lasse ich aus,
Das Privileg haben nur relativ wenige.
Ja, sondern es geht darum, dass die Redaktionen nicht so reflektierter draufschauen und sagen, aha, alles klar, den haben wir auf die Geschichte draufgesetzt in der Sonderbeilage, wo wir im Corporate Publishing Segment eher zu Hause sind. Deshalb können wir ihn nicht mehr einsetzen an dem anderen Ende in der wirklich unabhängigen redaktionellen Berichterstattung. Das ist quasi das wäre die Kernaufgabe der Redaktion, ne?
Das würde ich genau so sagen. Und die Redaktionen reagieren da ja auch drauf oder haben da auch drauf reagiert und sagen, wir versuchen das auch, wir sehen das auch, aber in Ausnahmefällen vertrauen wir unseren Autorinnen und Autoren. Aus meiner Perspektive bedeutet dieses Vertrauen aber auch eine Verschiebung von Verantwortung dafür.
Genau, die auch nicht zulässig ist, weil das sind ja natürlich auch Abhängigkeitsverhältnisse da, ne? Zwischen einer Redaktion und den freien Autorinnen und Autoren. Denn wenn ich als freier Autor sage, pass auf, schreibt er das selber, weil das ist mir, das kommt mir komisch vor, dann wird sich der leitende Redakteur unter Umständen zweimal überlegen, ob er den insgesamt noch einmal anspricht, ne?
Genau, also als freier Autor oder Autorin musst du schon flexibel sein, ein großes Themenspektrum abdecken, da sein, wenn du gefragt wirst.
Das heißt, wir begeben uns hier in das Spannungsfeld erstens einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen Festivals und Medien. Wir begeben uns in das Spannungsfeld prekärer Arbeitsverhältnisse im journalistischen Milieu. Und wir begeben uns in das sehr heikle Feld der redaktionellen Verantwortung, dass es nicht nur eben darum geht, dass Berichterstattung nicht gekauft ist, sondern dass man insgesamt eine Arbeitsweise an den Tag legt, die das Vertrauen in die Berichterstattung auch nicht erschüttert grundständig, ne?
Darum geht es, genau. Und insbesondere auch darum, ich habe mich bei der Recherche immer wieder gefragt, würde ich an dieser Stelle dieser Rezension noch vertrauen? Mhm. Und ich kann das in einigen Konstellationen einfach so nicht mit Ja beantworten, weil wenn diese Person vorher für das Medium schon andere Texte, Anzeigen geschrieben hat oder vielleicht sogar für die Kulturinstitution selbst schon mal gearbeitet hat oder an Veranstaltungen teilnimmt, sehe ich die Unabhängigkeit nicht mehr gegeben.
Würdest du so weit gehen, dass das insgesamt nicht passieren darf, dass zum Beispiel jemand, der im journalistischen Milieu tätig ist und über ein zum Beispiel Festival berichtet, dass der dort dann auch zum Beispiel im Begleitprogramm nicht vorkommen darf? Wie würdest du da die Grenzen ziehen?
Ich muss dazu sagen, die Redaktionen ziehen die Grenzen schon an einem Ort, der irgendwie akzeptabel ist. Sie sagen, sie markieren alles als Medienkooperation oder als Anzeigen oder als entgeltliche Einschaltung, was eine entgeltliche Einschaltung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Recherche über die Kulturzeit auch berichten würde, wäre ich nicht mehr unabhängig. Ich habe ein Arbeitsverhältnis dort, ich beziehe Geld von dort, ich habe ein Problem, wenn die das als Problem empfinden. Sobald ich über das unabhängig berichten soll, für das ich auch arbeite, haben wir ein Problem.
Okay, das ist eine ganz klare Festlegung mal. Also das heißt, dort, wo ich nicht eine unabhängige Aufgabe habe, sondern tatsächlich im Auftrag von arbeite, kann ich nicht gleichzeitig über den Auftraggeber unabhängig berichten. Das wird schlagend, gerade bei diesen Sachen, die du im Kobuk-Artikel sehr genau herausarbeitest, wo eben Leute sowohl oder wo Schreiber und Schreiberinnen sowohl für diese bezahlten Bereiche geschrieben und eingeordnet haben und dann aber auch in der Aufgabe, in der Verantwortung waren, über wirklich auch exakt dieselben Themen journalistisch zu arbeiten.
Genau, also es geht um genau die gleichen Vorführungen, um die gleichen Auftritte bei den Salzburger Festspielen, um das gleiche Konzert und so weiter. Man kann das aber auch immer noch einigermaßen umgehen, wenn man es transparent macht. Wenn ich einzuschätzen weiß als Leserin oder Leser oder Zuschauerin oder Zuschauer, diese Person war so und so an diesem Ding beteiligt und hat damit schon zu tun gehabt, dann löst sich für mich das auf, weil ich einschätzen kann, aus welcher Richtung diese Kritik kommt.
Verstanden. Ich versuche auch immer, damit das nicht so eine moralische Überlegenheitsgeste hat, ja, das dann auf mich umzulegen jetzt, auf den Bühneneingang. Wir überlegen uns auch immer wieder, wie können wir dieses Format, dieses Medienprodukt auch, ja, wie können wir dafür sorgen, dass das wirtschaftlich auf stabilen Beinen steht. Da gibt es die eine Variante der klassischen, des Werbeinserts, damit habe ich gar nichts zu tun. Das wird zentral über das Netzwerk abgewickelt. Ich habe nicht einmal einen E-Mail-Kontakt zu irgendjemandem, sondern das wird eingespielt. Die Grenzen sind vorher definiert zwischen Missing Link und mir. Was ich nicht drinnen haben will, Glücksspiel zum Beispiel oder solche Dinge. Abgesehen davon, dass das, glaube ich, eh niemand beim Missing Link drinnen haben will, aber ich sag's nur. So, und dann gibt's natürlich Ideen zu sagen, ja, es könnte ja auch eigentlich Live-Formate geben und da, diese Live-Formate wiederum in Kooperation mit Festivals, das ist ja gar nicht so abwegig, diese Gesprächssituation, ja. Und ich mache mir dann natürlich Gedanken, gerade wenn du das so durchdeklinierst, auch so einen kritischen Blick darauf wirfst, wie könnte ich zum Beispiel damit umgehen? Darf ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt einen Bühneneingang spezial zu Festival XY und da führe ich 3 Bühnengespräche, die unter Bühneneingang spezial in Kooperation mit dann auf dem Kanal ausgespielt werden? Oder ist das schon eine Grenzüberschreitung?
Ich finde ja, du bist eh in einer sehr interessanten Position, weil du eigentlich Medienmanager bist und dann so in diese journalistische Ecke irgendwie reinrutscht. Ich finde, dass Missing Link das insgesamt schon ganz gut macht. Wir haben natürlich aber auch in Podcasts immer die Möglichkeit, ausführlich zu erklären, woher kommen wir, was machen wir, was haben wir miteinander zu tun, warum tun wir es. Also unsere Motivation und die Transparenz kann man viel besser in so einem Gesprächsformat einfach abbilden. Insofern würde ich kann dir keine Absolution für alles, für alle deine zukünftigen Pläne geben. Nur
schade.
Wenn du die Dinge transparent machst und sagst, ich arbeite hier mit dem und dem zusammen, und aber wichtig ist eben auch in Zukunft, wenn du dann über dieses Festival doch nochmal kritisch berichten möchtest oder auch unkritisch berichten möchtest, dass du es dann auch wieder transparent machst, dass es diese Medienkooperation gab. Und das ist der Schritt, der mir bei den untersuchten Festivals und Medien ein bisschen gefehlt hat.
Verstehe, also einfach dieses furchtlos darlegen, wo es Beziehungen gab, um klarzumachen, man hat das gegebenenfalls nicht zu verbergen und jeder soll sich sein eigenes Bild machen, ob man das gut gelöst hat oder nicht.
Du hast ein Medienunternehmen, Missing Link ist ein Medienunternehmen, der Standard ist ein Medienunternehmen und die Presse ist ein Medienunternehmen und alle versuchen irgendwie zu überleben und müssen natürlich Kooperationen eingehen. Wichtig ist eben nur, diese Kooperationen dann vernünftig auszuzeichnen, sodass alle wissen, woran sie sind.
Und schon auch, dass die werbliche Kooperation nicht mit der Redaktion vermischt wird. Ich meine, ich glaube, diese Grenzziehung müssen wir schon voraussetzen, oder?
Das ist in deinem Fall mit einer One-Man-Show ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Das ist auch ein guter Punkt. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie schaut eigentlich eine sinnvolle Vermarktungsstruktur aus, dass ich nicht gleichzeitig als Verkäufer auftrete bei diesen Werbeclips, habe ich schon erklärt, da ist das relativ unkompliziert. Aber du hast völlig recht. Also wenn es dann um größere Kooperationen geht, werde ich persönlich nicht drum rumkommen, das zweigesichtig quasi zu regeln. Da brauchst du dann einen guten Sparring.
Genau. Und wenn du eben in einer Kooperation mit auftrittst, würde ich mir hoffen, dass du es im Kopf behältst und dass du es jedes Mal transparent machst, okay, wenn du wieder über diese Institution berichtest.
Mhm. Verstanden. Finde ich interessant. Lass uns nochmal auf den monetären Faktor zurückkommen. Du hast in deinem Text auch Zahlen zu Werbeausgaben genannt. Dank dir weiß ich jetzt, dass ich das ja auch wirklich live mitverfolgen kann. Anhand des Medientransparenzgesetzes gibt es ein Tool im Internet, wo ich mir anschauen kann, wie Werbegeld zu welchen Medien fließt. Und das war für mich natürlich schon unfassbar interessant. Ich werde dann auch den Link in die Shownotes stellen. Da kann man praktisch jedes Theaterhaus und jedes Festival sich anschauen. Man kann nachvollziehen, wo das Geld hingeflossen ist. Und da muss ich schon sagen, also da erkennt man dann schon oder glaubt man dann schon auch ein bisschen mitzuerkennen, wer die Wohlwollenderen sind und wer nicht. Das muss man schon ehrlich sagen. Das ist aber, muss man auch ehrlich sagen, vielleicht eher so ein bisschen ein Gefühl, das man hat, wenn man in dieser Szene drinnen ist und sich einfach anschaut, wie werden gewisse Häuser von welchen Medien rezipiert. Ne?
Ja, also als ich mir das genauer angeguckt habe, ist mir auch aufgefallen, eigentlich hat jedes Festival in Österreich so sein Lieblingsmedium. Ich habe das nachgeguckt, die Bregenzer Festspiele lieben das Freizeitmagazin Erlebnis Vorarlberg, die Innsbrucker Festwochen, die Tiroler Tageszeitung, das Klagenfurt-Festival, die Kleine Zeitung und eben die Wiener Festwochen, den Standard, zugegebenermaßen auch den Falter und die Salzburger Festspiele, die Presse. Und das erkennt man schon so in der Berichterstattung. Die Presse berichtet wie keine andere Zeitung über die Salzburger Festspiele. Der Standard berichtet wie keine andere Zeitung über die Wiener Festwochen. Aber da kann ich schwer sagen, wie die Kausalkette da ist, ob da zuerst die Berichterstattung war, weil die Zeitungen einfach Fans dieser Festivals sind, oder ob da zuerst das Geld war, was geflossen ist.
Das ist ja ein Vorwurf oder ein Thema, das ich schon öfters im Bühneneingang hatte und auch mit Journalistinnen anderer Ressorts besprochen habe. Also insoweit kann man das schon jetzt ein bisschen objektivieren. Und auch von dort kam immer wieder die Anmerkung, ja, da gibt es schon ein bisschen ein Problem, dass das Fantum gerade beim Kulturjournalismus häufig in diesen Beruf reinführt. Also dass Leute, die begeistert sind vom Theater, die von sich selber sagen, ich bin meine ganze Jugend am Stehplatz im Theater gestanden, dass die das als Fundierung sehen, dass sie in den Journalismus gehen. Das ist jetzt kein Ausschlussgrund, dass man in den Journalismus geht, aber es ist in Wahrheit auch keine besondere Qualifikation, ne?
Ich glaube, da hat die Kultur halt wirklich auch eine besondere Stellung, weil ich sehe nicht, wie besonders viele andere oder schlechter ausgebildete Menschen, die kein großes Interesse dafür entwickeln können, irgendwelche Rezensionen oder Kritiken schreiben können auf einem Niveau, wie die Presse oder der Standard das tut. Man muss dafür, glaube ich, brennen. So. Was ich auch noch bemerkt habe, ist, Kulturjournalistinnen sind ja selbst häufig Teil des Kulturgeschäfts. Kulturjournalistinnen schreiben Bücher, sind selbst in Theatern mit dabei. Die sind häufig nicht nur Fans, sondern eben auch selbst durchaus beteiligt.
Ja, ich will dir da an einem Punkt slightly widersprechen. Wirtschaftsjournalisten brennen auch für das Thema, sind aber keine Fans jetzt von Volkswagen, wenn sie das sezieren. Oder Ingenieure. Du verstehst, was ich meine. Also wenn ich jetzt so eine Manager-Magazin-Geschichte lese, ja, da sehe ich Leute, die für Wirtschaftsthemen brennen, aber nicht für den Gegenstand ihrer Berichterstattung.
Mhm. Also ich habe mir zu der Sache auch nochmal angeguckt. Ich dachte mir so, wie kann ich eigentlich herausfinden, wie dieses Fantum am Ende eigentlich aussieht? Und ich habe mir so ein paar Instagram-Seiten von Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten angeguckt. Und da gibt's ganz viele, die machen tolle Sachen und die machen Kulturvermittlung quasi auf ihrem eigenen Kanal noch weiter. Die erreichen teilweise auch echt einiges an Followern. Und dann gibt's ein paar Captions, die mich total rausgeworfen haben und wo ich das Gefühl hatte, die haben irgendwie die Distanz verloren zwischen dem, über was sie berichten und sich selbst. Da gibt's zum Beispiel so Captions wie The One and Only. So, wenn ich den Chef von Volkswagen interview, mache ich danach kein Selfie und schreibe dazu The One and Only. Oder Find someone who looks at you the way I look at den Typen, den diese Frau da interviewt hat. Und das ist so anbiedernd, dass ich die Sorge habe, dass die Person vorher auch gegenüber der interviewten Person nicht besonders kritisch war.
Mhm.
Und das sehe ich in anderen Ressorts weniger und das unterstützt ja auch deine These. Aber auch da würde ich sagen, muss man wieder vorsichtig sein, so generelle Zuschreibungen zu machen, weil auch ich habe da nur reingestochen und auch, du hast zum Beispiel, ich glaube, in der Folge mit dem Michael Nickbarsch oder in der Folge auch mit Axel Brüggemann über solche Themen schon gesprochen, aber auch eher, ich habe mal gehört oder da, ich nehme das so wahr. Und diese, dass wir alle das Gefühl haben, dass der Kulturjournalismus manchmal den Kulturbetrieben oder Kulturschaffenden ein bisschen zu nahe steht, das kommt nicht von irgendwoher, aber wir sollten da wirklich drauf achten, genau zu bleiben.
Genau, ich glaube, es ist beides wichtig. Tatsächlich, sowohl der Michael Nickbarsch, auch der Axel Brüggemann, auch andere Journalistinnen, die schon zu Gast waren, unter anderem vom Standard, die beiden Kolleginnen, die über die Josefstadt und auch über das Theater der Jugend geschrieben haben, mit denen habe ich das meiner Erinnerung nach auch besprochen. Und ich glaube, es ist beides. Tatsächlich, wir bewegen uns ja alle in diesen Sphären und machen diese Beobachtungen und die sind jetzt nicht unbedingt unfundiert, aber sie sind eine Säule, wie du richtig sagst. Es braucht die zweite Säule, die dann sich das anschaut. Im Übrigen genau dasselbe mit dem Thema Machtmissbrauch. Wir haben die Erzählungen aus den Ensembles, die auch eine Wahrheit darstellen und vor allem in ihrer Vielfalt, also in den vielen Stimmen, die Ähnliches berichten, eine Wahrheit darstellen. Wir haben aber viel zu wenig Forschung zu dem Thema, also wo das erforscht wird. Deshalb habe ich auch eine Folge gemacht über eine bevorstehende Studie vom Professor Schmidt in Frankfurt, der sich über Machtmissbrauch im Kulturbetrieb wieder mal schlau machen wird. Der hatte schon einmal so eine Studie am Start und wo ich im Übrigen, ich musste da mich reinschmutzeln, wie du gesagt hast, wir machen uns nicht mit Dingen gemein, wo ich das auch gesagt habe, eigentlich ist es jetzt nicht meine Aufgabe, zu Studienteilnahmen aufzurufen, ja, aber ich finde es total wichtig, dass es einfach für das, was wir hier auch im Bühneneingang besprechen, Datenmaterial gibt. Und Datenmaterial kriegen wir, indem viele Menschen aus diesem Bereich an Studien teilnehmen, die ausgearbeitet werden und dann wissen wir endlich einmal, was Sache ist. Dasselbe ist mit dem Thema Auslastung. Ich habe mit einem Publikumsforscher eine Studie gemacht, denn wir sagen immer, alles ist ausverkauft oder das Publikum läuft davon. Am Ende liegt die Wahrheit in den dazugehörigen Statistiken, die wir auch teilweise sogar haben, aber die beim Journalismus ignoriert werden. Lass uns jetzt noch zum Thema Wiener Festwochen kommen. Wir sind jetzt viel gekreist rund um das Thema Salzburger Festspiele, die Presse. Was ist dir da aufgefallen in Bezug auf eine besonders enge Kooperation?
Es gab im Prinzip einmal das gleiche Problem wie bei den Salzburger Festspielen und der Presse. Es gab entgeltliche Einschaltungen, die von Personen geschrieben wurden, die danach auch über das Event selbst unabhängig Bericht erstattet haben. So. Und zwar tatsächlich sogar zeitlich so eng beieinander. Also innerhalb von 2 Tagen erscheint da ein Text vom gleichen Autor über also eine entgeltliche Einschaltung über ein Stück und 2 Tage später hat dieses Stück stattgefunden und er schreibt eine Rezension über dieses Stück, die ziemlich ähnlich klingt. Und darüber hinaus gibt es aber beim Standard, und da hast du mich damals darauf aufmerksam gemacht, weil du teilgenommen hast auch, eine Medienkooperation, die ich so noch nicht gesehen habe. 2024 hat im Rahmen der Wiener Festwochen haben die Wiener Prozesse stattgefunden. An 3 Wochenenden wurden unterschiedliche Fragestellungen behandelt und Leute aus Kultur, Politik, auch kontroverse Gäste wurden eingeladen. Und es wurde quasi wie ein Gerichtsurteil ein Theaterstück inszeniert. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau. Ich war damals im Übrigen auch als Zeuge geladen und genau, darüber habe ich mit dir dann eben gesprochen. Genau. Ich glaube, es ist so hast du es richtig zusammengefasst, genau.
Und in dieser Inszenierung haben Gerichtsschreiberinnen aus der Inszenierung heraus auf die Website des Standard getickert, also einen Textticker geschrieben. Und diese Journalistinnen, die das gemacht haben, waren eben Kulturjournalistinnen vom Standard. Das heißt, sie haben aktiv an einer Inszenierung der Wiener Festwochen teilgenommen, haben das im Ticker zum Beispiel auch wahnsinnig transparent gemacht. Dies ist eine entgeltliche Medienkooperation und wir tickern hier auf die Seite.
Also sie haben es gut gemacht, sagen wir es auch einmal. Genau,
genau. Also sie haben an den Stellen, wo sie es ausweisen müssen, haben sie es ausgewiesen. Mhm. So. Die begleitende Berichterstattung hat größtenteils eine Redakteurin vorgenommen, die nicht beteiligt war, aber das nicht ausgewiesen, dass der Standard so beteiligt war und auch dafür Geld bekommen hat. So. Und was mich dann wirklich gewundert hat, es gab 3 größere Fazits oder so Abschlussbesprechungen zu den Wiener Festwochen oder den Wiener Prozessen. Eins davon ist eine wirklich tolle Beschreibung, was habe ich da erlebt? So, eine Redakteurin schreibt einfach darüber, wie sie die Wiener Festwochen wahrgenommen hat und wie sie sich ihre eigene Rolle in den Wiener Prozessen wahrgenommen hat. Also wirklich sehr, sehr transparent beschrieben und aus dem Innern beschrieben. Und die zwei anderen Fazits haben aber wieder vergessen auszuzeichnen, wir waren hier dabei und wir haben dafür Geld bekommen. Und unter anderem eben auch ein Redakteur, der selbst in der Inszenierung war. Und da fehlt mir ein bisschen das Verständnis, warum man nicht darauf hinweist, weil diesem Redakteur muss eigentlich klar sein, dass es wirklich schwierig ist, diese Festwochen und die Prozesse objektiv zu betrachten, wenn er selbst so sehr Teil davon war und mindestens einen Tag selbst in der Inszenierung drin saß.
Ich muss sagen, mich hat das damals extrem irritiert. Ich bin da eingeladen gewesen. Ich habe damals einen Kommentar geschrieben über die Wiener Festwochen und ich glaube im Kurier und wurde danach eingeladen, in einem dieser Prozesse als Zeuge teilzunehmen. Und ich habe das zugesagt, weil ich mir gedacht habe, wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer sozusagen in den Diskurs einsteigt, aktiv oder einen Beitrag leistet, der muss sich dann noch stellen, wenn das Gegenüber auch ein Diskursangebot macht. Und dieser Umstand, den du beschrieben hast, das war für mich auch eine komische Situation. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, für mich war auch eine komische Situation, dass echte Juristinnen und Juristen in diesen Prozessen drinnen waren, weil für mich ein bisschen das Gefühl aufgekommen ist, naja, erschüttert das nicht irgendwie ein bisschen diesen outstanding Character der unabhängigen Justiz, ja, die immer außerhalb steht und einen objektiven Blick haben sollte. Ich habe das dann auch mit Juristinnen, so wie ich mit dir über die Medienflanke spreche, habe ich mit Juristinnen drüber gesprochen. Die haben gesagt, ja, es ist eine heikle Gratwanderung eben. Wir wollen Vermittlung, also wir wollen dieser Verfassungsliteracy und haben das die Menschen merken, dass Gerichtsbarkeit, Justiz, Rechtsprechung, dass das Teil ihrer Lebensrealität ist und da müssen wir uns auch hier und da auf Experimente einlassen. Und auf der anderen Seite eben genau das, mein Argument, dass die jeden Anschein von Subjektivität halt möglichst vermeiden müssen. Können wir das vielleicht den jeweiligen Redakteurinnen und Medienbetrieben gutschreiben, dass sie gesagt haben, okay, wir wollten einfach zeigen, dass Journalismus oder das Schreiben oder die redaktionelle Betreuung von Kunst und Kultur nichts ist, was immer nur außen steht, sondern auch ständig in einer Wechselwirkung ist. Also ich versuche mir das jetzt gerade herzuargumentieren. Ne?
Das war zumindest mit Sicherheit die Absicht des Intendanten Milo Rau, würde ich sagen. Und ich finde ja auch die Idee großartig. Ich finde auch die Kooperation ziemlich gut. Also wen soll ich mir denn einladen? Wer soll denn tickern? Genau, diese Leute sollen tickern. Die haben Ahnung von Kultur, die sitzen da mittendrin. Die haben die Möglichkeit, über die Standard-Website dieses Ding einfach in aller Munde zu bringen. Und das haben sie meiner Meinung nach schon mehr oder weniger damit geschafft. Also ich weiß jetzt nicht, ob nur mit diesem Ticker, aber die Wiener Prozesse waren ein Ding meines Empfindens nach. So, da hat man irgendwie drüber gesprochen. Und mal aufzuzeigen, wie funktioniert so ein Ticker immer wieder, ist zum Beispiel auch der Livestream, der auch auf der Seite des Standard dann ausgestrahlt wurde, auf auf diese Gerichtsschreiberinnen draufgegangen und die waren immer so am Tippen und haben sich alles ganz genau angeguckt und analysiert und so. Das hat bestimmt dem Journalismus an sich schon nicht schlecht getan und nicht schlecht gestanden. Ich fand die Kooperation wirklich gelungen. Nur erwarte ich mir dann halt, dass die auch quasi in der Folge einfach gezeigt wird und offen damit umgegangen wird.
Das heißt ja zum Experiment.
Absolut.
Ja auch mal zur Grenzüberschreitung, aber dann ist der, der die Grenze überschreitet, raus.
Man muss sich da auf jeden Fall sehr gut Gedanken drüber machen, wie man dann in der Folge oder auch währenddessen mit diesem Festival journalistisch umgeht.
Verstehe ich total gut. Das heißt, die Konsequenz wäre zu sagen, ja, wir machen die Kooperation, wir stellen da jemanden ab, der in der Logik unserer Redaktionen das bespielt, Teil des Experiments wird, aber der ist dann für die Berichterstattung, für die objektive oder die journalistische Berichterstattung raus.
Genau, das eine, von dem ich erzählt habe, diese Selbsterfahrung, die eine Redakteurin geschrieben hat, war auch als Meinungsbeitrag gekennzeichnet. So ergibt das für mich Sinn.
Mhm. Du hast da etwas angesprochen, was ich auch sehr interessant fand, nämlich die Verantwortung der Kunst- und Kultureinrichtungen. Ich lese raus, dass du der Meinung bist, dass das schon legitim ist, aus dem Willen heraus Themen zu platzieren und vorzukommen, dass man natürlich versucht, was geht, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir da jetzt eine professionelle Meinung zu bilden kann. Ich finde das geschickt, ich finde das spannend, ich finde es gut, einen neuen Ansatz auszuprobieren. Nur aus der Kunst-Kultur-Perspektive kann ich das über den Effekt hinaus, den ich sehe, nicht so gut beurteilen.
Ich komme aus dem Kulturmanagement, auch ich habe schon Medienkooperationen gehabt mit großen Medien, vor allem in Deutschland. Also ich kann berichten, die waren extrem straight, was diese Trennung betroffen hat. Und ich muss selbstkritisch sagen, auch ich habe das dann immer wieder mal, weil ich war halt ein Lobbyist meines Programms. Ich wollte unbedingt haben, dass dieser Künstler oder diese Künstlerin oder der Punkt vorkommt. Und wenn ich aber gesagt habe, Leute, wir haben doch eine Medienkooperation, da war's aus. Das war wie eine Red Flag. Und das war eher der Grund zu sagen, pass auf, weil du das gesagt hast, hat es erschwerte Startbedingungen, weil so geht das nicht. Also ich fand das super, wirklich super, wie straight die da mir immer wieder entgegengetreten sind, wie ich auf der anderen Seite war, also auf der Kulturmanagement-Seite.
Ja, das ist die Reaktion, die man vielleicht bei Medienhäusern irgendwie etablieren muss. Es ist ja völlig klar, dass du in der Rolle als Promoter dieses Festivals oder dieser Institution, ich habe auch mit anderen Öffentlichkeitsarbeiterinnen aus der Kultur gesprochen, die gesagt haben, ja, wir wollen natürlich unabhängige journalistische Berichterstattung. Das ist glaubwürdig. Das hilft uns. Die Anzeige ist cool und dadurch kriegen Menschen mit, dass wir da sind. Aber die Bewertung davon, die brauchen wir eigentlich und nach der sind wir auf der Suche. Aber da müssen Medien einfach klar sein, nur weil wir eine Anzeige geschaltet haben oder ihr eine Anzeige bei uns geschaltet habt, heißt das nicht, dass ihr jetzt redaktionelle Berichterstattung von uns kriegt und oder dass die nur positiv ist.
Mhm. Lass uns jetzt noch ein bisschen abschweifen von diesen zwei Festivals. Du hast das einfach an zwei Beispielen festgemacht. Wo haben wir denn noch Baustellen, wo wir vielleicht draufschauen sollten? Du hast ein paar Beispiele aus der Medientransparenz-Plattform genannt. Wo siehst du erhöhten Recherchebedarf?
Ich glaube, was wir uns einfach dringend nochmal angucken müssten, ist die inhaltliche Ebene. Also wir müssten genauer schauen, wie wurden diese redaktionell unabhängigen Texte danach geschrieben? Sind die signifikant positiver oder negativer als in anderen Zeitungen? Wir bräuchten eine viel größere Stichprobe. Ich habe mir zwei Festivals angeguckt und ein paar außenstehende noch Kriterien angeschaut. Auch diese Instagram-Sache. Ich habe mir 15 Accounts angeschaut und da habe ich ein paar interessante Dinge gesehen. Mehr ist das noch nicht. Ich glaube, wo wir außerdem noch gut mal reinschauen könnten, wäre beim ORF, weil es beim ORF ein Vehikel gibt. Das gibt es also nicht nur beim ORF, sondern bei Medien insgesamt, den Druckkosten- oder Produktionskostenzuschuss. Da gibt es Regelungen für. Aber ich bin mir sehr unsicher, ob die wirklich immer eingehalten werden oder ob nicht über diese Produktionskostenzuschüsse auch Berichterstattung gesteuert werden will.
Glaube ich auch, ein ganz ein heikles Thema, weil da geht es darum, wo wird quasi auch ein Auftrag für Fernsehprogramm argumentiert und man sitzt damit in einem Boot und wo sind in genau derselben, in demselben Umfeld auch berichtenswerte Aspekte da. Ich sehe das auch immer, wenn die großen Medienkooperationen des ORF präsentiert werden, auch zum Beispiel mit den Salzburger Festspielen, dass dieses Thema des Schulterschlusses, wo du gesagt hast, in der Redaktion in Mainz waren alle ein bisschen befremdet und haben sich gedacht, hä, wovon redet der, was ist das für ein Selbstverständnis, dass das schon Standard-Wording ist. Also, dass bei diesem Festival es nicht zwei Seiten gibt, sondern dass da der große Schulterschluss stattfindet. Ne?
Ja, also ich habe da auch noch ein Zitat vom Generalintendanten des ORF, von Roland Weißmann. Der sagt auch, also der Österreichische Rundfunk und die Salzburger Festspiele, das sind bedeutende Teile der Kulturnation Österreich. Die sehen sich da schon auf einer repräsentativen Ebene gleichgestellt.
Kurze Frage, was haben die Menschen, die du beim Standard und in der Presse um Stellungnahmen gebeten hast, was haben die gesagt?
Im Großen und Ganzen haben sie meine Fragen damit beantwortet, dass sie gesagt haben, wir versuchen zu trennen, wir machen alles transparent, was bezahlt ist, wir versuchen nicht die gleichen Personen einzusetzen, außer in Ausnahmefällen, wir trauen diesen Menschen in Ausnahmefällen aber eine unabhängige Berichterstattung zu. Das sind im Großen und Ganzen die Argumentationslinien, die angebracht wurden.
Genau, und du schreibst in deinem Text von häufigen Ausnahmefällen. Das ist ein bisschen das Problem. Also die Ausnahme ist weniger die Ausnahme, sondern Teil der Regel, ne?
Ja, also es werden halt immer wieder die gleichen freien Leute eingesetzt. Es gibt offensichtlich in Österreich keinen Pool an, keinen unerschöpflichen Pool an Leuten, die Rezensionen zu klassischen Konzerten geben können.
Wir haben ja begonnen bei deiner persönlichen Perspektive, wie du Journalismus lebst, arbeitest, wie du auf das Thema gekommen bist. Nach diesem Nachrecherchieren, nach diesem ersten Eintauchen, hat sich deine Sicht auf den österreichischen Kulturjournalismus oder die Medienkooperation grundsätzlich verändert, positiv wie negativ?
Tatsächlich eher positiv, weil also die ganz offensichtlichen Fehler habe ich nicht gefunden. Und das finde ich ein verdammt gutes Zeichen. Diese personelle Überschneidung und das Einsetzen der Redakteurinnen und Redakteure in Doppelfunktion sehe ich problematisch. Aber wir sind auch da noch nicht zu dem Beweis gekommen, dass das dann auch inhaltlich ganz, ganz arge Auswirkungen hat. Insofern war ich tatsächlich eher überrascht, wie gut es funktioniert in den Fällen, die ich untersucht habe.
Das heißt, in Stuttgart oder im Schwabenland würde man sagen, es ist das Geschmäckle.
Es ist ein Geschmäckle da.
Es ist ein Geschmäckle da. Was wäre so ein Beweis? Wäre zum Beispiel, wenn in einer Kooperationsvereinbarung drin steht, daran gekoppelt an diese Medienkooperation ist ein redaktioneller Bericht im Format XY.
Genau, also wir bräuchten im Prinzip, oder ich bräuchte einen Vertrag, ein Dokument, was zwischen dem Medienverlag und dem Kulturbetrieb ausgearbeitet wurde, wo ganz klar ersichtlich ist, hier bekommt jemand Berichterstattung für Geld. Mhm. So, das wäre eine Smoking Gun, mit der man dann den Vorwurf der Nähe zwischen Kulturjournalismus und oder der problematischen Nähe zwischen Kulturjournalismus und Kulturbetrieben diesen Vorwurf erheben könnte.
Erhärten und von einer Gefühls- oder von einer Beobachtungsebene hin zu einer Beweisebene, um jetzt bei dem Juristendeutsch zu bleiben. Lieber Philipp, vielen lieben Dank, dass du dich dem Thema angenommen hast. Was ich besonders toll fand, war eben, dass du nicht wie ein hungriger Wolf die ganze Zeit nur die Sensation gesucht hast, sondern extrem unaufgeregt und sehr substanziell und mit viel Vorsicht dich dem Ganzen angenähert hast. Das ist genau die Art und Weise, wie ich das Gefühl habe, wie man diesen Bühneneingang auch prägen soll und will, dass man schon die heiklen Dinge anpackt, aber wirklich mit einem klaren Blick dafür, wo kann man das Thema zu Recht auf die Agenda heben, wo ist genug da, wo ist es auch berechtigt, dadurch natürlich auch andere Menschen in Erklärungsnotstand zu bringen. Das ist eine Riesenverantwortung. Da geht es ja auch um andere Leute und ihre Reputation. Und dass du das so umsichtig gemacht hast, finde ich super. Danke für diesen Deep Dive und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Vielen Dank für die Möglichkeit, Fabian. Und auch ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal für besondere Recherchen zusammenfinden werden.
Ihr findet den Coburg-Artikel von Philipp in den Shownotes. Ihr findet den Link zu der Medientransparenz-Seite, über die wir gesprochen haben, ebenfalls in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.